wie das jetzt weitergeht mit dem Wesen des Mannes, ob der auch so kompliziert ist oder noch komplizierter, das werden wir jetzt dann gleich sehen. Bevor wir noch mal kurz miteinander still werden zum Gebet, will ich nur noch die Frage stellen, warum machen wir eigentlich so ein Eheseminar? Wir jetzt miteinander, ihr als Gemeinde und wir als Referenten. Ist es nicht so, dass wir auf alle Gebiete unseres Lebens recht gut vorbereitet werden? Dass wir im Grunde 8 bis 13 Jahre Schulausbildung absolvieren, dass wir 2 bis 10 Jahre Berufsausbildung, manche Ärzte brauchen 10 Jahre, bis sie wirklich fertig sind mit ihrer Berufsausbildung, absolvieren. Und von einer Frau habe ich gehört, die hat sich 11 Jahre lang auf die Führerscheinprüfung vorbereitet. Manche schaffen es aber auch schneller. Also wir bereiten uns auf alles sehr gründlich vor im Leben. Nur, wo gibt es an der Volkshochschule Vorbereitungskurse für die Ehe? Wo gibt es sogar in den Gemeinden Vorbereitungsseminare für Jugendliche, wo ihnen geholfen wird, gut in die Ehe hineinzugehen? Das sind eher die Ausnahmen, aber nicht die Regel. Und darum finde ich es großartig, dass ihr so ein Seminar angesetzt habt. Ob ihr die richtigen Referenten geholt habt, weiß ich nicht. Aber dass ihr überhaupt so ein Seminar angepackt habt, das finde ich gut. Und wollen wir doch darum bitten, dass auch der Nachmittag hilfreich sein mag.
Ob es einen besseren Referenten gibt wie dich, das weiß ich nicht. Ich kenne keine anderen.
Ja, dann habe ich Glück gehabt. Ja. Ja, noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Gut, danke Elsbeth. Wollen wir beten. Herr, wir wollen dir danken, auch für die Gemeinschaft, die wir schon erleben durften, heute Morgen und jetzt über die Mittagspause. Wir danken dir, dass du uns lieb hast, dass du uns immer wieder freundlich begegnest, auch in einer solchen Form, wo wir austauschen können, erzählen können, Fragen stellen können, andere kennenlernen. Danke, Herr, für die Geschwister hier in Pfullingen. Danke, dass du uns jetzt auch Konzentration geben kannst für die Nachmittagsstunden. Hilf du Silvia und mir, dass wir dienen können mit deinem Wort und auch mit guten Erfahrungen. Herr, wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart und dass du uns beschenkst. Amen. Ja, das habe ich gerade wieder gemerkt, das ist das Problem, wenn man so eine Aussage macht, dann könnte das auch verstanden werden als Fishing for Compliments, ja, aber das wollte ich gar nicht, trotzdem, gut. Das Wesen des Mannes soll uns jetzt beschäftigen. Heute Morgen hat meine Frau gesagt, dass ich im Blick auf das Wesen der Frau manchmal dieses nicht so ästhetisch attraktive Bild von der Zwiebel gebrauche, ja, einfach nur wegen dem Schalenprinzip, was wir da haben, dass das bei einer Frau einfach nicht alles so an der Oberfläche liegt, sondern für uns Männer, wir kommen uns wirklich manchmal vor, als schälen wir da etwas und es kommt noch eine Schicht und noch eine und wann wir endlich mal auf den Kern stoßen. Bei uns Männern ist es vielleicht in einem anderen Bild ausgedrückt eher wie eine Torte, sehr gut überschaubar, kann man aufteilen in 16 Stücke oder 8 Stücke, je nachdem, wie groß sie sein sollen. Und so schöne Stücke, alles so in Parzellen aufgeteilt. Nicht so wie bei einer Zwiebel, so immer weiter nach innen, sondern schön von oben kann man schon sehen, wie so ein Mann strukturiert ist. Manche Männer sind ganz einfach strukturiert, manche sind etwas komplizierter strukturiert. Jetzt nur im Vergleich mit der Frau ist es wohl ein bisschen anders. Meine Frau hat von der Kommode gesprochen mit den Schubladen, ist auch ein Modell, das man sich vorstellen kann. So ist es wohl eher in der Tendenz bei uns Männern. Ihr merkt schon, bei so einem Seminar, wo wir so über Mann und Frau sprechen, müssen wir einfach oft sehr pauschal reden. Wir können immer nur so in der Tendenz sprechen. Natürlich gibt es für alles 100.000 Ausnahmen, und die Regel dann letztlich doch bestätigen. Aber verzeiht uns das, wenn wir manchmal auch jemanden in eine Kategorie reinstopfen, wo er vielleicht tatsächlich gar nicht drin ist. Ja? Aber in der Tendenz wird es wohl so sein, wie wir es andeuten. Der Mann kennt ja seine Frau manchmal genauso wenig wie die Frau den Mann, wenn sie sich kennenlernen. Das haben wir heute Morgen schon gesehen. Und vielleicht haben auch Frauen hier unter uns ihren Mann geheiratet und mussten später feststellen, dass sie tatsächlich nur so ein kleines Stückchen von ihm kennen. Dann wollen wir jetzt schauen, ob wir noch ein bisschen mehr von dem Geheimnis des Mannes lüften können. Das Erste, was ich sagen möchte: Der Mann ist in der Regel stark rational geprägt. Damit es kein Missverständnis gibt. Das soll nicht heißen, dass Männer grundsätzlich einen größeren Intelligenzquotienten hätten als Frauen. Das ist, glaube ich, auch statistisch erwiesen, dass das nicht so ist. Das hat mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun, sondern wir reden jetzt darüber, wie die Abläufe sind im Inneren. Und die sind bei der Frau mehr, geht es mehr durch den Filter ihrer Seele durch den Kanal ihrer Seele, und bei uns Männern mehr. Unsere Empfindungen, Beurteilungen und so weiter geht alles mehr über Ratio, über Vernunft, Verstand. Der Mann ist in der Regel stark rational geprägt. Das heißt, die Logik steht im Vordergrund. Der Mann ist rational, er berechnet, er trifft Entscheidungen aufgrund logischer Abwägungen, weniger aufgrund seiner Gefühle und Empfindungen. Sogar manchmal, wenn er vor der Frage der Partnerwahl steht, Darwin, von dem die Evolutionslehre kommt oder der sie zumindest populär gemacht hat, er stand vor der Partnerwahl und logisch, naturwissenschaftlich, wie er war, hat er zwei Bereiche gemacht: positiv, was dafür spricht für eine Heirat, negativ, was dagegen spricht. Dann hat er einen Strich drunter gezogen und drunter geschrieben: Keine Angst, Alterchen, es gibt viele glückliche Sklaven. Und dann hat er sich zur Heirat entschlossen. Also, es muss nicht genauso sein wie bei Darwin, aber Männer können sehr rationale Entscheidungen treffen. B. Der Mann ist aufgrund seiner Logik langsamer im Treffen von Entscheidungen. Logik braucht Gründe. Logik braucht Argumente. Gefühle handeln schneller. Gefühle neigen zu spontanen Entscheidungen und Handlungen. Der Mann in der Regel langsamer. C. Der Mann kann im Allgemeinen einen abstrakten Gedanken besser erfassen und auch die verschiedenen Vor- und Nachteile leichter abwägen, wenn er Distanz dazu hat, wenn er nicht emotional so damit reingenommen ist. Und D. Der Mann ist in der Regel skeptischer als die Frau. Das hat eine positive Seite. Er lässt sich vielleicht nicht so schnell den Vorwerkstaubsauger andrehen, wenn man eh schon drei im... Oh, hoffentlich habe ich jetzt niemand auf die Füße getreten hier. Kann ein ganz guter Staubsauger sein. Haben wir nicht auch einen? Ja. Wieder rehabilitiert, gell? Verkauft weiter eure Vorwerkstaubsauger. Er lässt sich nicht so schnell irgendetwas andrehen, was man vielleicht gar nicht braucht, auch eine Versicherung oder irgend sowas. Der Mann ist skeptischer, aber auch im Blick auf religiöse Dinge. Das kann ein ganz großer Nachteil sein in dem Zusammenhang. Zweitens, der Mann sieht mehr die großen Dinge und Zusammenhänge. Wir haben vorhin gesagt, die Frau ist detailorientiert. Sie sieht die Einzelheiten. Der Mann viel mehr die großen Dinge und Zusammenhänge. Er ist sogar manchmal sehr ungeduldig und leicht aufgeregt und gereizt in Bezug auf so einen Kleinkram. Die Frau ist mehr detailorientiert. Einzelheiten sind ihr wichtig, auch in der Beziehung. Dann, der Mann entwickelt sein Selbstwertgefühl und seine Selbstachtung durch Erfolg im Berufsleben, im Allgemeinen jedenfalls. Für Männer viel schwerer, wenn sie im Berufsleben keinen Erfolg haben. Es ist für Männer viel schwerer, wenn sie arbeitslos werden, als wie für Frauen. Weil ein Großteil ihres Selbstwertgefühls, ihrer Selbstachtung kommt aus der Berufswelt und deswegen verkraften sie es auch schwer, wenn sie da runtergedrückt werden oder wenn sie eben entlassen werden und so weiter. Degradierung, Misserfolg, Arbeitslosigkeit ist wirklich ein großes Problem. Beruflicher Erfolg prägt sehr stark die Selbstachtung und das Selbstwertgefühl. Frauen hingegen, besonders wenn sie nicht berufstätig sind, gewinnen ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstachtung mehr aus ihrer Beziehung zum Ehemann. Wenn sie nicht berufstätig sind, wer wird sie denn wirklich wertschätzen? Wer wird ihnen denn Anerkennung ausdrücken? Die Kinder wohl kaum, jedenfalls seltener. Vielleicht ganz klein, dass sie sagen, Mutti, ich hab dich lieb, oder vielleicht auch größere, hoffentlich. Aber das ist nicht genügend. Sie möchte das gerne von ihrem Mann hören, die Komplimente, aber auch die Anerkennung für ihre häusliche Tätigkeit. Deshalb ist das emotionale Klima einer Ehe oder Familie für die Frau viel wichtiger als für den Mann. Der Mann ist schon zufrieden, wenn das alles irgendwie einigermaßen läuft, aber der Frau ist das zu wenig. Da müssen wir ganz klar sehen, der Mann ist sehorientiert. Er ist stark visuell geprägt. Und das weiß unsere Gesellschaft, vor allen Dingen die Werbepsychologie, die weiß das sehr gut und nutzt das natürlich voll aus. Ein Mann kann zum Beispiel durch einen einzigen Blick sexuell erregt werden. Wir sehen das in der Bibel bei David. Ich weiß nicht, wie lange er der Bathseba da zugeschaut hat beim Baden, aber das könnte unter Umständen genügen, ein Blick. Auch die Fotografie einer Frau kann schon auf den Mann stimulierend wirken. Deswegen gibt es so viele Zeitschriften in der Richtung und Magazine. Selbst wenn es eine fremde Frau ist, die er nie gesehen hat und in seinem Leben nie sehen wird, das spielt keine Rolle. Da muss keine Beziehung sein. Allein der Reiz genügt und er kann erregt werden. Das ist schwer für uns Männer in dieser sexualisierten Welt, wo man kaum noch ein paar Meter gehen kann, ohne Werbeplakate zu sehen oder Zeitschriften, Kiosken mit dementsprechendem Material. Das ist sehr schwer. Die Frau dagegen ist auf ihren Mann orientiert. Für die Frau steht das emotionale Verhältnis im Mittelpunkt und im Vordergrund. Der Mann, kann man allgemein sagen, ist viel mehr körperorientiert, die Frau mehr seelisch orientiert. Das müssen wir einfach wissen. Das werden wir auch heute Abend nochmal aufgreifen, wenn wir über Sexualität reden. Der Mann ist sehorientiert. Fünftens, der Mann tut sich schwer, seine Gefühle auszudrücken. Da könnten jetzt viele Frauen unter uns ganz laut Amen rufen, ja, braucht ihr nicht, weiß ich, dass ihr das auch schon festgestellt habt bei euren Männern. Die Männer hier am Rande der Alp werden auch nicht anders sein als anderswo. Der Mann tut sich schwer, seine Gefühle auszudrücken, und zwar gegenüber seiner Frau, aber auch gegenüber den Kindern oft, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und viele von euch kennen Roger Pugh. Ich habe ihn auch kennengelernt hier in diesem Raum, als er hier beim Seminar für Gemeindegründung gelehrt hat vor 10 Jahren. Und ich schätze ihn außerordentlich. Und er hat damals von einem Mädchen erzählt, das er im Raum Stuttgart kennenlernte. Er war ja viele Jahre in Stuttgart tätig in der Gemeindegründungsarbeit. Und da lernte er ein Mädchen kennen und merkte sehr bald, dass sie in der Seele zerstört war, dass sie wirklich seelisch ganz arg Schaden gelitten hatte. Und er sprach mit ihr und dann fand er heraus, dass einer der Gründe für die seelische Verfassung dieses Mädchens darin lag, dass sie seit ihrer Kindheit nie von ihrem Vater umarmt worden war und sie hatte auch nie gesehen, dass sich Vater und Mutter einmal in den Arm genommen hätten. hat sie über 15 oder 20 Jahre nicht gesehen. Und ihr wisst, Roger Pugh hat das ein bisschen untersucht dann und ist der Sache nachgegangen und hat unendlich viele Gespräche geführt, gerade auch mit deutschen Mädchen, deutschen Frauen. Und er hat es weit verbreitet gefunden. Das war kein Einzelfall. Das ist fast eine deutsche Krankheit, ja, im Verhältnis mit Italienern, mit Franzosen, mit Amerikanern. Können wir uns da wirklich fast nicht vergleichen im Blick auf die emotionale Kälte, die oft in unseren Ehen und in den Familien herrscht. Das ist fast ein Fluch, das den deutschen Männern schon seit Jahrhunderten eingehämmert wird. Ein deutscher Mann ist hart wie Kruppstahl und ja, der kennt keinen Schmerz und die ganzen Sprüche, ja. Und wenn wir mal überlegen, wie war es in unserer Familie, aus der wir kommen? Wie war es bei unseren Eltern oder Großeltern? Haben wir gesehen, dass sie sich auch mal Liebe und Wertschätzung ausgedrückt haben, verbal oder durch Gesten und so weiter? Ich muss auch sagen, ich bin in einer gläubigen Familie groß geworden und ich habe es in der Weise auch nicht gesehen. Wie ist das bei uns heute? Wollen wir diesen Trend fortsetzen in unserer Familie? Das müsste nicht sein, ja? Dass wir, wenn wir Väter sind, wenn wir Eltern sind, doch bewusst darüber nachdenken, uns das bewusst machen, dass das nicht gut ist, dass wir dieses Klima auf keinen Fall fortsetzen dürfen, sondern dass unsere Kinder das sehen, wie wir uns lieb haben, dass sie sehen, wie wir uns umarmen, dass sie sehen, wie wir einander die Hand geben. Das hat mich immer so beeindruckt, ich kann das jetzt sagen, die Ise ist nicht da, wenn ich oben gegessen habe bei Meyers, wie beim Tischgebet sich Ernst und Ilse immer an den Händen gefasst haben. Habt ihr das auch gesehen? Ja, das hat mich beeindruckt. Ja, und wir machen das jetzt auch manchmal. Das haben wir gesehen bei Ernst Meyer und bei Ilse. Das finde ich einfach großartig. Und das sind nur so kleine Gesten. Oder wie meine Frau schon sagte, sich verabschieden mit einem Kuss oder sich begrüßen mit einem Kuss. Dass nicht alles so rau und so herzlos zugeht in den Familien. Der Mann tut sich schwer, seine Gefühle auszudrücken durch Gesten, aber vielleicht noch viel mehr, wenn es um Worte geht, verbal. Wir sagen das manchmal im Spaß, ja, vor der Ehe, da können die Männer reden, also da wäre Walter von der Vogelweide noch vor Neid erblasst, ja, wenn er das alles gehört hätte, der berühmte Minnesänger. Aber wenn die Männer mal verheiratet sind, dann verebbt das auf einmal und irgendwann sind sie stumm wie die Fische, ja. Eigenartig, das, was da für eine seltsame, für einen Mechanismus einsetzt. Und vielleicht können wir das jetzt auch wieder so mal zusammenfassen. Ich glaube, dass ihr lieben Frauen die Aufgabe habt, die große Aufgabe, uns Männern zu helfen, dass wir lernen, über unsere Gefühle zu reden. Ich weiß, da braucht ihr viel Geduld, aber helft uns Männern, liebevoll, mit Geduld, dass wir lernen, über unsere Gefühle zu reden. Das ist schon was, bis mal ein Mann überhaupt was sagt, ja. Und dann, wenn er sogar was sagt, was richtig da innen rauskommt, wenn er mal spricht über seine Wünsche, über seine Sehnsüchte, über seine Ziele oder gar über seine Träume. Männer haben Träume, ja, aber wenn er darüber mal spricht oder auch über Verletzungen und über Dinge, die er nicht gerne hat und so weiter. Das muss gefördert werden. Und da habt ihr Schwestern die Aufgabe, bei uns Männern das gefühlvoll mit Geduld und Liebe zu wecken. Eure Aufgabe ist, die emotionale Seite zum Klingen zu bringen bei uns Männern. Wir haben so eine Seite, aber die muss man zum Klingen bringen. Und wir Männer, wir haben dann die Aufgabe, bei unseren Frauen den Körper zu erwecken. Das geht bei uns Männern sehr schnell und bei der Frau viel langsamer. Aber das ist zum Beispiel unsere Aufgabe, gerade auch wenn es dann in den Bereich der Sexualität geht, den Körper zu erwecken, der Frau. Und so hat sich Gott vielleicht dabei auch was gedacht, dass das alles nicht so auf Knopfdruck funktioniert. Gott wollte auch nicht, dass sich völlig fremde Partner einfach so miteinander in irgendein Bett hüpfen können und dann geht es gleich alles so. Das wollte Gott gar nicht. Er wollte, dass das aufgebaut werden muss durch Kommunikation und auch durch gegenseitiges Erwecken. Die Frau soll erwecken, dass der Mann reden kann über seine Gefühle und der Mann, dass er den Körper der Frau erweckt. Also wollen wir uns da gegenseitig helfen. Dann muss ich noch sagen, wenn wir über den Mann sprechen, der Mann reift langsamer, rein körperlich schon. Die Pubertätszeit beginnt bei Mädchen schon ein paar Jahre früher unter Umständen als beim Jungen, aber auch seelisch, emotional. Man sagt, eine Frau sei mit 21 Jahren in ihrer Persönlichkeitsentwicklung vollkommen ausgereift, während der Mann erst zwischen 25 und 27 voll ausgereift ist. Manche Männer nie, gell? Aber die meisten doch zwischen 25 und 27 Jahren ausgereift. Aber der Mann soll wiederum angeblich eine tiefere Reife erreichen als die Frau. Das musste ich jetzt noch zu unserem Schutz sagen, ja? Dass da ein Ausgleich entsteht. Ja, und das haben wir vorhin schon mal kurz angeschnitten. Der Mann ist von Natur aus nicht so religiös wie die Frau. Einfach weil er viel rationaler geprägt ist. Er ist nicht so religiös veranlagt. Beide Geschlechter können religiös sein, das weiß ich, aber die Tiefe der religiösen Überzeugungen der Frau ist oft größer und auch stabiler. Und ich weiß nicht, wie es in eurer Gemeinde ist, das werden wir vielleicht morgen so rein phänomenologisch besser beurteilen können, ob nicht auch hier mehr Frauen in der Gemeinde sind als Männer. Ist eigentlich fast überall so. Ganz selten, dass es mal andersrum ist. Das hängt damit zusammen. Dem Mann steht oft seine Logik im Wege. In der Bibel und im Glauben erscheint ihm manches unlogisch, obwohl das ja ein nicht enden wollendes Vorurteil ist, ja, dass man beim christlichen Glauben dem Verstand an der Garderobe abhängen müsste. Das kommt von Nietzsche her, der gesagt hat, wenn ein Mann glaubt, dann muss er ein Sacrificium Intellectum bringen, ein Opfer des Verstandes. Ja. Er muss seinen Verstand praktisch über Bord werfen. Und das ist nicht wahr. Wir sollen nicht den Verstand über Bord werfen, wir sollen den Verstand gebrauchen, denn der Glaube geht nicht gegen den Verstand, sondern über den Verstand hinaus. B. Wenn ein Mann zum Glauben kommt, dann stehen bei ihm Fakten im Vordergrund, während bei der Frau manchmal mehr die Gefühle eine Rolle spielen, auch die emotionalen Gefühle im Sinn einer Beziehung zu Christus. Aber beim Mann, er überlegt sich das oft lange und wenn er sich entscheidet, dann einfach aufgrund von Fakten. Dem Mann fällt es schwer, Abhängigkeit und Hilflosigkeit zuzugeben und zu akzeptieren. Das hängt damit zusammen, ja, das ist generell so, dass für einen Mann unheimlich schwer ist, Abhängigkeit und Hilflosigkeit zuzugeben und einzugestehen. Aber wenn er zum Glauben kommen will, muss er das ja auch Gott gegenüber. Er muss ja sagen, Herr, ich bin völlig verloren, ich kann mich nicht selbst erretten, ich brauche deine Gnade. Und das geht gegen den berühmten Mannesstolz. Ja, vielleicht lassen wir es dabei. Bei dieser Übersicht zu diesem Punkt, der Mann von Natur aus nicht so religiös wie die Frau. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, über den ich auch noch etwas sagen will, nämlich zu den Bedürfnissen des Mannes. Meine Frau hatte das heute Morgen auch so eingeteilt, Wesen der Frau, Bedürfnisse der Frau. Machen wir es jetzt genauso. Wesen des Mannes haben wir grob umrissen eben, jetzt die Bedürfnisse des Mannes. Das erste Bedürfnis, glaube ich, ist Bestätigung. Ein ganz, ganz starkes Bedürfnis beim Mann. Der Mann muss im Berufsleben oft sehr hart um Bestätigung und Selbstbehauptung kämpfen. Und manchmal bekommt er sie nicht, auch wenn er Leistung bringt. Er bekommt manchmal die Bestätigung nicht oder wird sogar entlassen aus irgendwelchen Gründen. Umso wichtiger ist es für ihn, dass er zu Hause von seiner Frau Bestätigung und Anerkennung erfährt. Dass der Kampf um die Vorherrschaft nicht daheim weitergeht, dass er da nicht wieder in dieselben Bahnen kommt. Und ihr lieben Frauen, ein Mann will einfach akzeptiert werden, wie er ist, eine Frau auch, aber auch wir Männer. Und was ist das Gegenteil von akzeptiert werden? Das Gegenteil ist nörgeln, an einem rumgenörgelt werden. Das mögen wir Männer ganz besonders gerne, wenn genörgelt wird. Stell bitte die Schuhe in die Reihe. Schmatz nicht so beim Essen und so weiter, ja. Das haben wir ganz besonders gerne. Für manche Frauen bedeutet, ein Mann zu heiraten, scheinbar dasselbe wie ein altes Haus zu kaufen. Das größte Vergnügen liegt im Ummodeln. Aber die Ehe ist kein Erziehungsheim. Das soll nicht der eine den anderen erziehen und völlig auf den Kopf stellen und so umfunktionieren, wie man ihn gerne will. Wenn ein Mann von seiner Frau keine Bestätigung und Anerkennung bekommt, zieht er sich innerlich zurück. Und darum, ihr lieben Frauen, gebt euren Männern Anerkennung, Bestätigung und Ermutigung und lasst sie die Leitungsaufgabe übernehmen. Deine Aufgabe als Frau ist, deinem Mann zu helfen, dass er die Führung, auch die geistliche Führung der Ehe übernimmt, wenn er gläubig ist. Vielleicht hat er es zu Hause nie gesehen im Elternhaus und bei den Großeltern. Er muss es lernen, aber gib ihm die Chance. Mach nicht alles selber, du wirst sonst unglücklich. Ich habe einmal ein Beispiel gefunden in einem anderen Ehebuch. Das liegt aber jetzt hier gerade zur Abdeckung. Jetzt haben wir den zweiten Punkt auch, das macht ja nichts. Also, da war ein Ehepaar. Wenn die Namen jetzt hier vorkommen sollen, das hat damit nichts zu tun, ja. Maria und Karl waren frisch verheiratet und bereits begann das Tauziehen um die Führungsrolle. Beide hatten ihre Vorstellungen, Meinungen und Wünsche. Das begann bereits damit, dass Karl die Klopapierrolle rechtsdrehend in den Halter klemmte und Maria meinte, die Klorolle müsste linksdrehend angebracht werden. Was Kleidung, Häuslichkeit, Geschmack und Geselligkeit betraf, hatte Maria eine klare, überlegene Meinung, die auf ihre weibliche Gabe der Intuition gegründet war. Das brachte sie ins Spiel, besser aufs Schlachtfeld. Karl, der sich in seiner Verantwortung als Haupt natürlich noch nicht sicher fühlte, wurde dadurch verunsichert, noch mehr verunsichert. Wo er sich Zusammenhänge logisch erarbeiten musste, erfasste Maria diese aufgrund der weiblichen Intuition im Handumdrehen, in ihrer Gesamtheit. Sie wusste also manchmal schon längst, was sich Karl mühsam logisch zusammengereimt hatte, und dies verstärkte Karls Unsicherheit und sein Minderwertigkeitsgefühl. Anstatt Verständnis, Geduld und bescheidene Zurückhaltung zu üben, trumpfte Maria mit ihrer Besserwisserei auf, fuhr ihrem Mann bei jeder Gelegenheit über den Mund und verunmöglichte ihm, die Leitung in der Ehe zu ergreifen. Rund 3 Jahre später litt Maria unter einem großen Problem. Karl übernahm keine Verantwortung in der Familie. Maria klagte über die Zurückgezogenheit ihres Mannes und darüber, dass sie selbst wichtige Entscheidungen, besonders bezüglich der Kinder, treffen musste und sie sich von Karl alleingelassen fühlte. Karl hatte schon lange abgedankt, weil Maria von Anfang an alles besser wusste. Das ist das, was heißt er. Ja. Also, jetzt wollen wir nur kurz die Bücher nennen, die uns sehr geholfen haben. Wir lesen seit 10 Jahren bestimmt, lesen wir regelmäßig in Ehebüchern. Vielleicht können wir auch gleich erzählen, wie wir das machen. Ja, gut, dann später. Ein Leben lang Glück und Geborgenheit von Volkhard und Gerlinde Scheunemann. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, aber das war so ein Grundlagenwerk, ein Standardwerk. Hier kann man viel lernen über Kommunikation auch und Wesen von Mann und Frau, aber ist mehr grundlegend. Ein Leben lang Glück und Geborgenheit. Und die Scheunemanns haben dann später noch ein Buch geschrieben, Ehe es zu spät ist. Anregungen zur Gemeinsamkeit in Ehe und Familie. ehe es zu spät ist. Die Bücher könnt ihr nachher euch anschauen. Brauchen wir nicht immer Verlag zu nennen und so weiter.
Das Buch haben Sie über geistliche Leidenschaft, das ist doch sehr gut.
Ja, aber weiß ich nicht, wie es heißt. Ja. Ja. Willst du das?
Wie nimm du die rein, oder?
Na, mach du erst mal.
Nicht abgesprochen. Ja, das Buch haben wir gerade nach unserer schweren Phase dann gelesen, Handbuch für Eheleute von Walter Nietzsche. Und das hat uns in unserer Unterschiedlichkeit also sehr geholfen, uns kennenzulernen. Ja, das Wesen des Mannes, seine Art und das Wesen der Frau. Und ich muss sagen, das hat uns einfach auch geholfen, Schutt aus der Vergangenheit auszuräumen. Auch da, wo dann Vergebung notwendig war, wo Verletzungen gegenseitige bewusst und unbewusst einfach angesprochen werden mussten. Bei dem Thema gab es bei mir recht viele Tränen, aber das war heilsam und gut und notwendig.
Das lese ich mal gerade, gell? Das sind Klassiker, die beiden Bücher von Smalley. Entdecke deine Frau und entdecke deinen Mann. Die gibt es schon sehr lange und haben hohe Auflagen erlebt. Dies hier zum Beispiel, 12. Auflage. Das ist selten, dass ein Buch so oft neu rausgebracht wird, aufgelegt wird. Das ist wirklich auch sehr grundlegend. Entdecke gut deine Frau und wirklich gut. Das ist nicht umsonst so oft aufgelegt worden.
Ja, und dann drei Bücher in Bezug auf die Sexualität, die wir heute Abend dann besprechen werden. Das erste, das wir gelesen haben, war Wie schön ist es mit dir? Von LaHaye. Ich muss zu diesen Büchern auch dazu sagen, dass man sie nicht nachahmen soll, gerade in Bezug auf die Bücher im Bereich Sexualität. Es geht nicht darum, Rezepte ja, einfach zu bekommen, die man dann einfach übernimmt und nachmacht, sondern ich denke, jedes Buch hat so viele Anregungen, die man dann auch individuell auf die eigene Ehesituation übertragen kann. Und manches fällt einfach durchs Gitter, kommt für uns nicht in Frage. Aber deswegen muss man nicht gleich ganze Bücher verwerfen, sondern man nimmt immer das dann für sich raus, das in die spezielle Ehesituation passt. Das, was uns eigentlich in Bezug auf den Bereich Sexualität am meisten geholfen hat, war das Thema Meine Liebe schenke ich dir von Joyce und Clifford Penner. Das haben wir mit viel Gewinn gelesen und hat uns auch manche Anregungen zum Gespräch gegeben.
Vielleicht gerade noch, also vor 20 Jahren, als so diese ersten Bücher über Sexualität erschienen im christlichen Bereich, war das zunächst fast eine Sensation, ja, weil es das noch nie gegeben hatte. Und mir haben eine ganze Reihe ältere Eheleute gesagt, hätten wir doch als junge Ehepaare solche Bücher gehabt. Wir hätten uns viel, viel, viel erspart, wirklich Kummer und Herzeleid erspart, wenn wir so gute Handreichungen gehabt hätten. Wie meine Frau gesagt hat, das ist nicht als Rezeptbuch gedacht, aber auch die christliche Erziehung hat dieses Thema Sexualität manchmal nur am Rande behandelt und wir wissen alle, wie schwierig das ist, das auch mit Kindern zu besprechen und so weiter. Und man kann auch nicht bis in die Details eines Ehelebens gehen, aber diese Bücher sind wirklich sehr hilfreich. Und da steht als Grundsatz drüber, dass wir uns nicht schämen sollten, die Dinge beim Namen zu nennen, derer Gott sich nicht geschämt hat, sie zu erschaffen. Gott hat uns gemacht, er hat uns Körper gegeben und die funktionieren nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und das ist heute erfreulicherweise weitgehend erforscht und hier in solchen Büchern doch auf recht keusche Weise und auf gute Weise dargestellt. Wer das zum ersten Mal liest, dann ist man manchmal auch etwas frappiert über die Offenheit und das kann auch mal sein, aber ich glaube, es ist nicht unüberwindlich und wir empfehlen es wirklich.
Ja, und das Buch, das romantische Feuer der Liebe nie ausgehen lassen soll oder zumindest anregen soll, das nicht ausgehen zu lassen, heißt Romantic Love von Norman Wright. Da haben wir gerade diese Ideen auch entnommen, kleine Überraschungen in den Alltag einzuplanen. Eben das mit den Kärtchen am Badezimmerspiegel oder irgendeine andere nette Überraschung. Da haben wir in diesem Buch auch ganz viele nette Tipps gefunden. Auch im Bereich der Zärtlichkeit, der ja auch in den Bereich Romantik gehört. Wir haben dann jetzt als ein Buch, das wir jetzt nicht dabei haben, das haben wir gerade verliehen, das heißt Die 5 Sprachen der Liebe. Das ist auch sehr gut, aber ich habe den Autor vergessen.
Oh, das sage ich später.
Da geht es zum Beispiel auch darum, dass jeder irgendwo seine besondere Liebessprache hat. Es werden 5 verschiedene Liebessprachen aufgezählt. Die eine ist, dass einer sich besonders geliebt fühlt, wenn ihm geholfen wird. Der andere, wenn er Geschenke bekommt. Der dritte, die Zweisamkeit. Vierte, die Zärtlichkeit. Und fünftens, die Anerkennung. Das sind so diese 5 verschiedenen Liebessprachen. Und dann gibt es dann verschiedene Fragen und eben Ausführungen, anhand denen man erkennen kann, wo liegt jetzt einfach mein Liebesschwerpunkt? Wann fühle ich mich von meinem Partner geliebt? Fühle ich mich besonders geliebt, wenn er mir tatkräftig unter die Arme greift? Oder fühle ich mich besonders geliebt, wenn er mich zärtlich umgibt, wenn er mit zärtlichen Worten und Gesten mir begegnet? Oder fühle ich mich besonders von ihm geliebt, wenn er mir Anerkennung, Wertschätzung, also in Form von Worten, Lob, Ermutigung gibt? Oder eben dann noch die Geschenke, und das vierte war eben dann die Sexualität, die 5. Also es war auch für uns hilfreich zu sehen, aha, der Schwerpunkt meines Mannes geht mehr in die Richtung, mein Schwerpunkt ist mehr in der Richtung, und dann kann man auch mehr auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Denn Liebe heißt ja, die Bedürfnisse, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und zu stillen suchen. Und ich muss eben erst mal forschen, wo liegen die Bedürfnisse.
So ist es.